Doch bitte nun, schlagt eure Bibeln im Markus-Evangelium auf. Markus, Kapitel 6, ab Vers 6 bis Vers 13. Wenn ihr neu seid, dann sage ich euch mal, wie wir durch die Bibel gehen. Das ist sequenziell, auslegungshaft. Das heißt, wir gehen Abschnitt für Abschnitt, Vers für Vers durch das Wort Gottes durch. Denn wir glauben, dass Gott nicht nur das Wort uns geschenkt hat, sondern auch die Ordnung zum Wohle unserer Seele. Und ebenso gibt es dem Pastor eine, ja, so gesehen eine Art Kette mit, dass er nicht einfach nur irgendwas predigt, was er gern will und einfach mal hier und da hinhüpft, sondern ein Ding nach dem anderen durchziehen muss. Doch so, lasst uns nun das Wort Gottes hören. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Und er rief die Zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf dem Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen: Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Bußen tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das war die Verkündigung des Wortes Gottes. So lasst uns beten. O Herr, wie wir dein Wort treten, bitten wir um deine Hilfe, dass du uns lehrst von deinem heiligen Gesetz. Alles, was uns hier aufgezeigt wird, in einem Leben der Heiligkeit. Wir bitten, dass wir eine klare Unterweisung aus deinem Wort herausziehen. Dass du auch in uns herrschst oder beziehungsweise durch die Predigt wirkst. Dass selbst das Stottern eines Predigers zur geistlichen Ermutigung dient. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Wie wir das Markus-Evangelium lasen, haben wir wunderbare Dinge entdeckt. Wir haben gesehen, wie Dämonen ausgetrieben werden. Wir haben gesehen, wie Menschen geheilt werden, wie ein Sturm gestillt wird und sogar ein Kind zum Leben erweckt. Wir haben auch gesehen, wie er ganz einfache Menschen berufen hat, um seine Jünger zu sein. Und sie waren eine Unterstützung in dem Werk des Herrn Jesus Christus. Jesus war letztendlich der, der das tat, und sie haben nur darauf reagiert. Und sie waren nun Nachfolger von Jesus. Sie waren mit ihm und haben auch gesehen, was er tut. Man kann sagen, sie waren in der ersten Reihe der wunderbaren Geschichte, der Gnade Gottes in dem Dienst und Leben des Herrn Jesus Christus. Noch etwas über diese Menschen. Sie waren ganz normale Kerle. Sie waren nun nicht wohl belehrt. Fischer, Zöllner. Vielleicht einer, der sogar ein bisschen zu eifrig ist über politische Dinge. Es sind gewöhnliche Menschen, aber werden von Jesus verwendet, um ein großes Werk zu tun. Und was wir in dieser Passage nun lesen, ist, wie Jesus 12 aussendet, um sein Königreichswerk zu vollbringen. Und eines, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, ist, dass wir möchten, dass das Wort Gottes uns auch etwas über uns sagt und wie wir nun zu handeln und zu leben haben. Dieser Abschnitt der Schrift ist mehr eine Beschreibung in dem, was es sagt, als dass es uns vorgibt, was wir tun sollten. Es sagt uns, was Jesus mit diesen 12 Männern macht. Es sind die 12 Apostel, es sind die, die von ihm ausgesendet wurden. Es ist ein einzigartiger Dienst. Deswegen möchte ich ganz klar sagen, das, was Jesus ihnen hier sagt, macht nicht so in allen Wegen und allen Dingen Sinn. Denn wir sind nicht die 12, ganz klar. Ebenso, alle anderen Jünger, die sich um Jesus versammelten um die Zwölf, waren nicht die Zwölf. Deswegen war es eine besondere Unterweisung an die Apostel. Trotzdem können wir aus dieser Passage wunderbare Prinzipien aufnehmen, die auch der ganzen Gemeinde gelten. Wie Jesus seine Jünger für den Dienst vorbereitet und einweiht. Was ich mit euch gemeinsam betrachten möchte, ist als erstes, dass die apostolische Autorität eine Autorität war, die von jemandem kam. Sie haben sie empfangen, wurde weitergegeben. Zweitens, sie wurden berufen, treu zu sein. Drittens, sie wurden berufen, um heilig zu wandeln. Vers 10. Heiliger Wandel. Und in Vers 11 finden wir dann eine Belehrung, was wir tun sollen, wenn wir Widerstand erfahren. Und das andere, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Punkt, aber eine Zusammenfassung des Dienstes der Apostel. Das sind die Dinge, die wir heute betrachten werden. So, blicken wir nun auf Vers 7. Und er rief die Zwölf zu sich und begann sie je zwei und zwei auszusenden. So haben wir zwei Dinge. Jesus ruft und sendet aus. Jesus hat einige Männer für einen besonderen Dienst vorbereitet. Und wenn wir nun hingehen und die anderen synoptischen Evangelien betrachten, das sind das von Matthäus und Lukas, da haben wir sogar noch mehr Details, was Jesus ihnen sagt, wo sie hingehen sollten zu gewissen Zeit und zu gewissen Leuten, um eine Botschaft zu verkündigen und eine besondere Kraft und Macht, die Jesus ihnen weitergibt. So beruft Jesus diese Männer und tut sie aussondern. Die Worte, die hier benutzt werden, ist, dass sie von etwas herausgesendet wurden. Jesus sendet sie mit einer besonderen Mission aus. Und ganz einfach zusammengefasst, Jesus hat ein Missionsfeld und möchte, dass diese 12 Männer auf diese Missionsreise gehen. Er sendet sie auf eine Missionsreise. Und die Schrift sagt uns, dass sie jeweils 2 ausgesendet wurden. Nicht einfach nur ein Mann auf sich selbst gestellt, ein Ort und macht da einfach nur das Werk. Nein, sondern jeweils 2. Und dann fragt ihr euch die Frage, wenn ihr ein aufmerksamer Leser der Bibel seid, wieso eigentlich immer 2 auf einmal? Kann man nicht, wenn man 12 mit jeweils alleine aussendet, gleich 12 Städte abhandeln kann? Denn es gibt 204 einzigartige Ortschaften hier in dem Bereich. Aber wieso dann auch noch das kürzen und sagen, wir gehen jeweils in Grüppchen von 2? Was da passiert ist, dass die Arbeit doppelt so lang braucht, nicht wahr? Ich glaube, es sind 2 Gründe. 1 ist Ermutigung im Dienst und auch Sicherheit im Dienst. Wisst ihr, wenn man nun solch einen Dienst tut, dann ist es etwas Schwieriges und Hartes. Besonders an einem Platz, wo keine Gläubige sind. Und es wird leicht passieren, dass man entmutigt wird. Denn man hat viele Feinde. Man hat hier den Satan und all seine Nachfolger. Und alles Mögliche steht da dagegen, um euer Werk, vielleicht sogar eure Errettung damit aufs Spiel zu setzen. Anzugreifen. Und für eine Person, die nach und nach immer wieder entmutigt werden oder dass die Menschen sie immer wieder hinaussenden und nichts mit ihnen zu tun haben möchten, da wird man ja sehr schnell entmutigt und möchte vielleicht dann einpacken und wieder zurückgehen und aufhören. Aber wenn man jemanden anders an seiner Seite hat, der dann die Seite stupst und sagt, nein, komm, lass uns weitermachen. Wir haben hier einen Auftrag. Wenn man einen Bruder hat, der dir das Evangelium weitergeben kann, dann ist es viel einfacher, die falschen Stimmen der Feinde aus dem Kopf zu schlagen. Wenn man Freunde hat, die einem dabei helfen, gegen die Anfechtung festzustehen. 2 und 2. Das ist sogar etwas, das wir im Buch der Apostelgeschichte sehen. Petrus und Johannes. Paulus und Barnabas und so weiter. Jesus sendet so zwei aus, als erstes zur Ermutigung und zweitens zur Sicherheit. Ebenso auch, damit das Zeugnis, das sie verkündigen, auch angenommen wird. Früher war es so, dass wenn man ein Zeugnis den Menschen gibt, dass man möchte, dass sie es glauben, dann war es nur gültig, wenn zwei Zeugnisse das bestätigen. Ein ganz einfaches Gesetz. Das war ganz normal. Und deshalb kann es sein, dass Jesus ein Grüppchen von jeweils zwei aussandte. Dass man sagen kann, ja, ich sah es. Und, oh ja, der andere war sogar dabei. Oder ich war sogar dabei, dass es wirklich war. So sendet er sie aus mit jeweils zwei. Ebenso lesen wir auch, dass er sie nicht immer zwei und im Grüppchen von zwei aussandte, sondern dass er ihnen auch Autorität gab. Man fragt sich da vielleicht, hä, wieso benötigen sie das? Wegen 12 und 13. Nämlich, sie verkündigten. Das heißt es, sie haben nicht irgendetwas verkündigt. Fühl dich gut, Predigt oder Wohltu, Evangelium. Nein, das ist das Evangelium der Buße. Einige Puritaner würden sogar sagen, das ist Herzenspredigt. Eine Predigt, das das Gewissen anspricht, das Dinge offenbart im Herzen, dass wir gegen Gott tun, dass wir uns von dem abwenden, dass das Wort in unsere Herzen hineingeht und dass es ein Spiegel der Gerechtigkeit Gottes vor uns aufstellt, damit wir unsere Ungerechtigkeit erkennen. Und wenn jemand nun in das Leben der anderen Menschen hineinkommt und so etwas predigt, dann würden sie sagen, hey, wer gibt dir das Recht? Ich kenne dich nicht. Auf welche Autorität kommst du? Wer sagt dir, du darfst in mein Leben hineinsprechen, mich, in mein Gewissen reden? Wieso würdest du deine Nase in Dinge von meinem Leben hineinstecken, in das, was ich Böses tue, von dem ich nicht möchte, dass Menschen davon nichts wissen? Und trotzdem sprichst du regulär oftmals immer wieder von solchen Dingen. Wer gibt dir das Recht dazu? In dem Fall bei den Aposteln, da war es Jesus Christus. Jesus Christus. Er gibt ihnen die Autorität hier in der Schrift, um Dämonen auszutreiben, aber auch dem Rest des Dienstes. So predigen sie die Umkehr, aber auch die Autorität, Menschen zu heilen und Dämonen auszutreiben. Nun, wenn ihr mit uns wart und auch das Evangelium kennt, dann wisst ihr, das war auch in dem Dienst des Herrn Jesus Christus. Und die Autorität, die Jesus ihnen gibt, den Aposteln, kommt von ihm selbst. Seine Autorität, seine Macht. Die Autorität der Apostel kam von irgendwoher. Nicht von ihnen selbst, sondern von jemand anders. Nicht, weil sie große Männer waren, weil sie gute Theologie hatten, weil sie gut begabt waren. Nein, weil sie auch nicht Menschen des Lesens sind und zu einer Universität gingen und sich viel belehrten. Wer hat das Recht, das Herz des Menschen anzusprechen, ins Gewissen zu sprechen? Der Herr und Gott des Himmels. Wer hat mehr Autorität über Menschen als der Gott des Himmels und der Erde? Das ist die Autorität, die der Herr Jesus Christus ihnen gab. Denn Jesus ist der Schöpfer von allen Dingen. Und das haben wir auch ganz besonders in dem vorigen Kapitel gesehen, auf einer wunderbaren Art und Weise, wie seine Macht zur Schau gestellt wird. Auf jeden Fall haben wir das. Und so wie die Männer nun in all diese Städte gehen, so kommen sie in der Autorität und Macht dessen, der sie sandte. Sie sind Botschafter von Jesus Christus. Und früher war es wohl bekannt, wenn man jemand sandte, etwas zu tun in seinem eigenen Namen, dann hatten sie die volle Autorität, wie man selbst auch. Ein König würde vielleicht einen Botschafter senden und vielleicht sogar ein neues Gesetz, eine neue Regulierung. Und er würde dann die Schriftrolle öffnen und sagen, das kommt von eurem König, ihr müsst dies und jenes tun. Und hat auch das Recht zu richten, wenn das Gesetz gebrochen wird. Das ist etwas ganz Übliches früher und auch heute noch. Botschafter von souveränen Ländern haben die Macht, haben die Autorität. Vielleicht der Botschafter von Amerika nach Deutschland oder Italien oder nach Italien von Deutschland, egal wie. So haben sie dort Amtsträger und sie würden dann im Namen des Landes irgendwelche diplomatischen Dinge tun. Diplomaten auch genannt. So kommen sie gekleidet in der Macht Jesu Christi. Man fragt sich dann, hä, wie passiert das? Woher kommt das? Die Autorität und Macht kommt von Jesus selbst. Ich denke, da können wir auch Apostelgeschichte 4, 13 betrachten. Da haben wir nämlich Petrus und Johannes und sie werden überprüft und da hieß es, okay, als die Menschen dann sahen, wie sie sprachen, da waren sie verwundert darüber, denn sie wussten, dass sie keine gelehrten Menschen waren, ganz gewöhnliche Männer. Und waren dann sehr verwundert, denn wahrlich, sie waren bei Jesus. Ganz gewöhnliche Menschen. Ganz normal, hey, dieser Typ einfach nur ein Zöllner. Er wurde von Jesus berufen, von Jesus bekleidet, mit seiner Autorität, dass sie erblicken würden und ihre Lehre hören würden und dann zu einem Schluss kommen, dass es nicht, was dieser Mann einfach nur sagt, sondern dieser Mann, sie waren wirklich mit Jesus. Das ist der Dienst der Apostel. Und wo ist da die Anwendung? Was können wir daraus sehen? Nun, zwei wichtige Dinge, die in jedem Amtsträger sein müssen. Zwei Dinge, die wir auch Menschen prüfen sollten, wenn sie im Praktikum auch so gesehen aufnehmen, Gabenprüfung oder sowas machen. Als erstes wurden sie von Jesus berufen. Nun, ganz klar, Jesus ruft nicht Menschen, nur die gut ausgerüstet sind, sondern beruft Menschen, um sie dann auszurüsten. Wir schauen danach, ob sie führen können, beten können, predigen können. Man prüft die Männer dann, besonders in einem Presbytertum, und da werden sie ausgiebig geprüft in ihrer Lehre und auch ihrem Ruf zu überprüfen. Und eines, wohin ich dich hinpressen möchte, oder was ich euch aufmerksam machen möchte, dass ihr natürlich nicht hofft, dass ihr noch einen Amtsträger sehen müsst, der jetzt bald hier herkommt oder ausgetauscht wird. Oder vielleicht ein junger Mann, der nun berufen wird zum Dienste. Und das Zweite, was man sich dann fragen sollte, ist dieser Mann mit Jesus Christus? Ist es offensichtlich? Hört er sich an? Sieht er so aus? Handelt er so? Wie verhält er sich? Wie wandelt er? Ganz egal, was der Rest ist. Ob er einen harten Akzent hat, von der, wo er kommt. Wenn er vielleicht ein bisschen rau ist um die Kanten herum, aber ist er mit Jesus unterwegs? Hat er die Kultur des Herrn in sich, dass er von dem Herrn geführt wird und mit ihm in Gemeinschaft ist? Das ist eine wunderbare Frage, eine gute Frage, die man sich immer wieder fragen sollte. Für die Amtsträger und Verkündiger des Herrn sein möchten, ob sie mit Christus sind. War er oder ist er, hat er Gemeinschaft mit Christus? Und das Zweite dann in den Versen 8 und 9, dort lesen wir, dass Jesus zu den Jüngern, auch die Apostel genannt, sprach, dass sie nichts auf ihre Reise mitnehmen sollten als einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld und dass sie Sandalen tragen sollten. Und nun, wenn es euch nun um die Kleidung geht, fragt euch, hey, hat Jesus hier einen Trend und er möchte einfach nur, dass die Männer hier was Cooles und hier etwas Luftiges anziehen, Sandalen und so ein Zeug. Ja, außerhalb der Gemeinde ziehe ich auch solche Sandalen an, das ist wirklich sehr gemütlich, aber nein, darum geht es natürlich nicht. Was, wenn Jesus hier sie dazu entscheidet, auf ihre Missionsreise, was sie mitnehmen sollen, da ist es ganz klar, hey, es ist sehr minimalistisch. Aber warum würde er dann sagen, hey, ihr dürft keine Tasche mitnehmen, auch kein Brot und kein Geld? Da macht es doch irgendwie noch extra schwer, nicht wahr? Wenn wir die Missionare dazu sagen würden, hey, nehmt nichts mit, nicht mal Schuhe mit, sondern nur Sandalen. Ich denke, da geht es um mehr als das. Ich hoffe mal, es auf diese Weise erklären zu können. Vor einigen Jahren, lass uns sagen, wahrscheinlich über sogar 12 Jahre, da war ich auf einer Reise, als ich noch jung war,
Da stand man dann auf, hat seinen Rucksack gepackt und muss dann 50 Meilen, 80,5 Kilometer in Deutschland, mit so einem Rucksack wandern gehen. Und da war ein junger Kerl. Und sein Name war Adam. Und er würde dann kommen, und dann er würde dann bei der Reise dann aufschlagen, bereit zu gehen. Und ein Kind, nicht mal 5 Fuß hoch, ich weiß nicht, wie groß das ist. Aber da war auf jeden Fall ein Junge, er sieht so aus, als hätte er einen ganzen Karawan auf seinen Rücken geschnallt, hey. Dann haben wir uns alle gefragt, oh Mann, auf keinesfalls wird der Bursche 50 Meilen, 80,5 Kilometer durchhalten. Auf diesen Bergen hier durchzuwandern, durchzulaufen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Adam dann auf ihn blickte und sagte, hey, wir müssen alles auspacken, was du da drin hast. Und der hat angefangen dann zu weinen, der kleine Junge. Er hat dann gesagt, hä, wieso muss ich das tun? Warum? Und der Mann sagte dann, hä, musst du wirklich alles mitnehmen? Und der Junge sagte dann, ja, ich habe alles gepackt, was es nur gibt, denn ich habe mir so viele Situationen ausgemalt, dass wenn irgendetwas schief geht, egal in welcher Situation, dann habe ich alles, was ich brauche. Und dann haben wir dann angefangen, die 14 Rollen Klopapier auszupacken und haben uns gefragt, was in der Welt geht da ab? Jesus möchte nicht, dass seine Jünger in weltlichen und materiellen ihre Sicherheit finden. So einfach wie möglich versuche ich das auszudrücken. Er möchte nicht, dass sie sich in Sicherheit wägen, in dem, was sie an Geld haben. Er möchte auch nicht, dass sie Sicherheit in dem, was sie an Brot haben. Auch nicht Sicherheit in dem, was sie an dem Fisch, was sie von ihren Vätern mitnehmen konnten oder was auch immer. Er wollte, dass sie inmitten der Mission zu Gott blicken, der für sie sorgt. Dass sie Glauben an ihn haben und dass, wenn er sie sandte, ein gutes Werk zu tun, dass er es auch vollenden wird. Dass, wenn sie etwas bräuchten, dann würde er es ihnen auch geben. Er wollte, dass sie auf ihn blicken. Für ihr Wohl inmitten des Dienstes. Ihr fragt euch dann, hä, ist das wirklich notwendig? Ich weiß nicht genau. Wenn alles um einen Christen zerfällt, in sich hinein fällt, sich auflöst, dann ja. Denn wenn du Glauben an den Herrn hast und an seine Versorgung, dann hat man weniger Glauben an das, was man hier auf Erden hat. Stellt euch das mal vor. Damals, da gab es Räuber überall, auf allen Straßen, und sie hätten nichts lieber, einen Mann zu finden, der nur einen Stock trägt und einen ganzen Geld Beutel mit sich hat. Dann würden sie den Stock einfach von ihm reißen und das Schwert vielleicht in die Kehle halten und sagen, hey, rück mal das Geld her. Aus. Vielleicht würden sie den gleichen Typen sehen. Da kommt er mit dem Stock. Es sieht so aus, als hätte er nichts bei sich. Dann würde der Räuber sagen, ach was, das lohnt sich nicht. Das ist meine Zeit nicht wert. Und wenn sie noch überprüfen, hä, der hat ja gar nichts. Wie kann das sein? Dann würde er sagen, mein Gott hat alles, was ich brauche, und ich blicke auf ihn. Er ist nicht schwach, seht ihr. Er hofft nicht, dass das Geld ihn versorgt oder das Brot ihn versorgt, sondern der Herr und hart auf ihn. Und als zweites, wie das kleine Kind auf dieser Ranger-Reise, der einfach viel zu viel dabei hatte. Er möchte nicht, dass sie verlangsamt werden, aufgehalten werden von solchen Dingen. Jeder Mensch, der schon ein bisschen mit Kindern lief, dann weiß man, wenn man dem Kind irgendetwas in die Hand drückt, dann sind die Kinder langsamer als sonst. Und er möchte einfach, dass seine Jünger gehen. Auf geht's. Nicht mit Gold um ihre Hüften herum, sondern flink auf ihren Füßen für das Königreich. So frage ich euch die Frage, wenn Jesus euch beruft, ein Werk zu tun in einem fremden Lande, vielleicht auch in Stuttgart. Was wären die Dinge, die euch aufhalten? Das, was in eurem Rucksack ist, was euch zurückhält. Die Dinge, was euch daran hindern, Schritt zu halten. Ich sage euch Folgendes, als meine Frau und ich, als wir nun hierher kamen, auf dem Weg oder beziehungsweise darüber nachdachten, hierher zu kommen, da wussten wir, das, was sie hier tun, ist eine Missionarsarbeit, nicht nur eine pastorale Arbeit. Es sind viele Dinge, was das mit einbeziert. Lange Zeit, was das mit beinhaltet, alles zu verkaufen, Dinge loszuwerden, die man nicht braucht, viel planen und vorbereiten. Und einige von euch wissen, was das bedeutet. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die uns davon abhalten, treue Arbeit für den Herrn Jesus Christus zu tun. Doch ich möchte euch ermutigen, lieber Christ, blickt auf diese Dinge in eurem Leben und schneidet sie ab und sagt, Herr, ich bin bereit zu gehen, ich habe nichts übrig, ich habe keinen Geldbeutel hier an mir, bereit zu laufen. Vielleicht sind da ein paar Dinge, die man noch vorbereiten muss, bevor man erst auch in ein fremdes Land gehen kann oder auch andere Dinge tun kann. Eine Sache, wo jeder Christ blicken sollte, drauf prüfen sollte, werde ich heruntergezogen von etwas, um nicht mehr nützlich zu sein für den Herrn Jesus Christus. Sorgen, andere Dinge, etwas, wo man seine Sicherheit drauflegt, seine Sicherheit findet. Doch so, lasst uns nun auf Vers 10 blicken. Jesus sprach zu ihnen, seinen Jüngern, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Ganz einfache Anleitung, nicht wahr? Wenn ihr in ein Haus gehtet, dann bleibt da, bis ihr von dort weggeht. Jesus möchte, dass seine Jünger hingehen, dass sie in ein Haus gehen, in einem Orte, dass sie dann dort bleiben und dort nicht gehen, bis sie gehen müssen quasi. Das kann vielleicht sein, dass das die Versuchung ist von Menschen heutzutage. Dass man sein Zuhause wie ein Baumstadt, also da, wo man sich eben versteckt, wenn jetzt Bomben vom Himmel regnen, um dann sicher zu sein. Dass man sich da einquartiert und nicht mehr rausgeht, dort einfach bleibt. Das ist nicht das, was Jesus hier auch meinte. Dass hier, wenn sie einen Platz finden, wo sie übernachten oder wo sie hausen können, und in dem Fall war es kostenfrei, war es eine Wohltat, die sie den Menschen dann anbieten, dass sie in dem ersten Platz bleiben, wo sie hinkommen. Das heißt, war für Wanderprediger übrig. Vielleicht kommt ihr an einem Tag in einen Ort und da ist Frau Eise, keine Ahnung. Sie lädt euch ein zu Hause und sagt, komm, ihr könnt hier bleiben. Es ist schön, es ist gemütlich. Ihr habt ein Bett, vielleicht auch ein paar Hühnchen hier und da. Es gibt natürlich kein fließendes Wasser und auch keine Klimaanlage. Aber hey, da gibt's hier einen Eimer Wasser. Das ist okay, schafft man. Da gibt's auch einen Tag, da predigt und verkündigt man. Und da denkt man vielleicht, oh, guck mal, hey, das ist der Josef. Der hat doch mehr als genug Platz, hey. Der hat keine Hühner und nichts und der hat sogar ein Bett, das ist übrig. Das ist nicht so hart und aus Stroh, sondern das ist was wirklich Gemütliches. Und auch frisches Wasser. Boah, das ist ja doch viel gemütlicher. Viel schöner. Und klar, es macht doch Sinn. Es ist sowieso eine harte Arbeit. Man hat nicht viel Geld. Man braucht ein bisschen Trost. Aber Jesus sagt, hey, es geht nicht um deinen Komfort. Denn wenn du nun die Gemeinschaft brichst mit der ersten Frau, dann ist ihr Herz gebrochen und denkt vielleicht, hey, ist der Dienst von der Person überhaupt richtig? Weil dein Wandel nicht heilig gewesen wäre. Du hättest sie quasi beleidigt, ihre Gastfreundschaft beleidigt, um deines eigenen Komfortes willen. Da würde man sich fragen, hey, worum geht es dem Mann? Um seinen eigenen Wohlstand? Das ist die Frage. Und wenn man versucht, das zu beantworten, diese Frage, da ist das damit wirklich eine gute Frage. Sogar so sehr, dass außerbiblische Schriften, zum Beispiel die Didache, das auch anspricht. Dass da heißt, dass man nicht von einer Stadt zur anderen hoppen soll, dass es immer von einem Ding zum besseren Ding hüpft. Nun, was ist darin die Anleitung? Man kann das Zeugnis eures Wortes in Frage stellen, wenn sie darauf blicken, wie ihr lebt, wie ihr handelt, wie ihr spricht. Und ihr könnt die Menschen dazu bringen, dass sie nicht ein Wort eures Mundes glauben, wegen dem, wie ihr euch verhalten habt. Das ist die Wahrheit. Ihr könnt ein Anstoß als Christ sein, wenn ihr auf euch selbst blickt und nicht auf das Werk des Evangeliums, wozu ihr berufen worden seid. Und könnt eine Wand aufbauen, die dann nicht da sein sollte zwischen euch und den Zuhörern. Ich kann mich daran erinnern, als ich in der Universität war, da war ich auch mit einer Person sehr nahe, ein junger, reformierter Mann. Da ist es nicht, es ist keine schwere Sache, um Menschen ein Anstoß zu sein auf eine Art und Weise. Und ich habe etwas gesagt, das torhaft war, und da hat er Folgendes zu mir gesagt. Füge nicht noch mehr Anstoß dem Evangelium hinzu mit deinem Wandel, denn das Evangelium ist schon Anstoß für die Menschen genug. Und ihr mögt euch dann fragen, Herr, ich verstehe nicht, was meinst du damit? Das Evangelium des Herrn Jesus Christus ist ein Evangelium von was? Von der Umkehr und der Errettung von der Sünde. Und was ist das Erste im Evangelium? Nun, klar, du bist ein Sünder und du brauchst Errettung. Du bist schuldig vor dem heiligen Gott des Himmels. Du hast etwas Falsches getan. Das ist anstößig. Das werdet ihr schnell herausfinden. Menschen mögen das nicht. Es ist eine Konfrontation. Es schneidet das Herz. Es wiegt schwer auf dem Herzen. Und Menschen fühlen das Gewicht. Und das, wozu man sie beruft, ist nicht, dass sie einfach nur Sünder sind, sondern dass sie sich auch noch zu dem Herrn Jesus Christus wenden sollen. Man sagt ihnen, sie müssen sich verändern, dass was sie tun nicht gut ist und nicht genug ist, dass sie anders sein müssen. Das ist hart genug, selbst mit der Kraft des Geistes, auf das den Menschen zu verkünden. Und lasst die Menschen nun nicht noch zusätzlich die Frage stellen, dass sie dann auf die Idee kommen und sagen, hey, kann ich dem vertrauen, was er da sagt? Das ist, worum es hier geht, der heilige Wandel seiner Jünger. Sie sollten dankbar. Das Wort des Herrn annehmen. Oder, ja. Als nächstes haben wir Widerstand. Jesus macht nun weiter und wendet seinen Blick nun auf die Möglichkeit oder auf die Tatsache, dass es Zeiten gibt, in denen die Menschen sie nicht herzlich aufnehmen werden. Und da heißt es, und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen. Die Implikation ist da, wenn du dann gehst, was auch so viel heißt, wie was man dann auch tun sollte. Nun, die Bezeichnung, hier den Staub von den Füßen wedeln, das ist etwas von damals. Das kennt man heutzutage nicht. Vielleicht macht ihr das, dass man anfängt, die Schuhe auszuziehen und auszuklopfen hier von anderen Personen. Vielleicht machst du das, bei mir ist das ja nicht so der Fall. Aber es soll Folgendes zum Ausdruck gebracht werden. Wenn du Jesus nachfolgst und ihm dienst, dann werden die Menschen dich nicht annehmen, so freudig, wie sie auch nicht Jesus annehmen, so freudig. So wie sie die Lehre des Wortes nicht annehmen, auch euch nicht aufnehmen. So wo sie Jesus erst in Nazareth verstoßen und die Jünger blickten dann auf Jesus. Guck mal, das ist doch erst vor ein paar Tagen passiert. Moment, also wenn mir das passiert, soll ich das gleiche wie du tun? Wenn sie das Wort nicht annehmen, wenn sie mich nicht annehmen, soll ich dann einfach die Sachen packen und zur nächsten Stelle gehen, zum nächsten Ort? Das ist genau das, was du tun sollst, spricht Christus hier. Was ist mit langem Gottesdienst und langem Dienst? Ich bete für meinen Nachbar, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine Familie, Verwandten und nichts passiert. Doch plötzlich ändert sich etwas. Ändert sich etwas und man hat einen Dienst und Veränderung und hier und da. Natürlich, dass man Christus jetzt auch, und ich möchte das nur nicht verwerfen, dass man das nicht tun soll. Sondern, was er sagen möchte, ist, das, was ihr tut, ist dringlich. Und wenn die Leute euch nicht aufnehmen, dann weiter geht's. Denn es gibt andere Menschen, die möchten das Wort hören. Und wenn die wiederum nicht, dann gibt es bestimmt andere, die werden euch hören und aufnehmen. Und im Moment, wie es heißt, heute kann der Tag der Errettung sein. Denn heute ist gewiss. Wir wissen nicht, was morgen sei. Wir wissen nicht, wann unser Leben von uns genommen wird. Versteht? Das ist, was Jesus hier sagt. Wenn sie euch nicht aufnehmen wollen, dann geht einfach weiter. Geht zu Leuten, die euch aufnehmen möchten. Und dann hatten wir etwas mit den Schuhen und den Staub. Und was geht hier ab? Das ist etwas, das früher geschah. Das war damals sehr bekannt, als die, mit den Heiden zum Beispiel. Die Heiden waren nicht nur unrein, sondern auch da, wo sie lebten, selbst der Grund, wo sie wandelten. Und wann immer sie dann an die Kante kamen eines Landes, da wo das Volk Gottes dann eben nicht mehr lebt, dann würden sie, wenn sie nun herauskamen von diesem heidnischen Land, die Schuhe ausziehen und den Staub quasi von ihren Füßen klopfen, damit der Staub, der unreine Staub, nicht übergetragen wird. Aber das ist ein Zeichen an die, die das Evangelium verweigert haben. Wenn sie euch nicht aufnehmen, dann gibt ihnen etwas, das sie sehen können. Sie müssen etwas sehen, das sie verstehen können, das Gewicht dessen, was sie verworfen haben. So, als würde er sagen, hey, ihr werdet in eurem Schmutz weiterhin bleiben, wenn ihr nicht zu Christus kommt, in der Sünde. Wenn ihr ihn nicht annehmt, dann werdet ihr so bleiben, wie ihr seid. Und das ist nicht sicher. Das ist ein Platz der Schuld. Erwarten sollte, dass kein gutes Ende hat. Ihr solltet im Klaren sein, dass wenn das Evangelium verworfen wird, da geht es um die Seele und das ewige Leben. Der Zorn Gottes liegt hier auf dem Spiel. Der Segen Gottes liegt hier auf dem Spiel. Das heißt nicht, du hast hier deine Anschauung, ich habe meine Anschauung, alles ist gut. Nein, es muss eindeutig sein. Wendet euch zu Christus hin, oder ihr werdet in euren Sünden sterben. Das ist okay, die Menschen dort so zurückzulassen, wenn sie den Herrn Jesus Christus nicht aufnehmen. Es ist eine harte Verurteilung. Und wir beten, dass das die Seele der Menschen wirklich in Furcht und Zittern versetzt. Das ist das Werk des apostolischen Dienstes. Es tut hier den Weizen vom Spreu trennen. Wir müssen hier eindeutig sein in der Evangeliumsverkündigung. Besonders derer, die es verwerfen, damit sie sich zu Christus wenden. Und dann haben wir eine Zusammenfassung in den Versen 12 und 13. Uns wird gesagt, und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sie taten, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und so möchte ich euch nur noch einmal sagen, befreundet Christen, die Bibel ist sehr eindeutig, wenn es darum geht, das Evangelium zu teilen. Ganz klar. Jesus Christus kam, um die Verlorenen zu erretten. Und Jesus hat das auch uns aufgetragen, das Evangelium weiterzugeben. Einfach. So simpel wie möglich. In einem heiligen Leben. dass einige, die verloren sind, doch gefunden werden. Ist das auch wahr von euch, solch eine Art von Leben zu leben? Lasst mich euch auch fragen, wenn du hier an diesem Morgen bist und du weit entfernt bist von Christus. Der predigende Dienst ist ein Dienst der Buße, wo von der Sünde sich abkehrt und zu Christus. Nicht in einer perfekten Weise oder wir denken es genügend, sondern dass wir uns an ihn wenden, an ihn hingehen und dass wir glauben, dass er unser Herr des Lebens sei. Dass wir diese Sünde nun hinter uns lassen und all unsere Sicherheit in ihm suchen und finden. Lass mich euch fragen, habt ihr dies getan? Und wenn nicht, dann lasst nicht diesen Gottesdienst, diese Minute, diesen Augenblick durch eure Finger gleiten. Lasst auch diese Situation nicht vorbeigehen, den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Du hast vielleicht nicht eine zweite Gelegenheit. Ich werde meine Schuhe nicht ausziehen und sie schütteln und ausklopfen, sondern sagen, getrennt von dem Glauben an den Herrn Jesus Christus ist ein Zorn, der auf dich wartet. Doch wenn du in Christus bist, dann ist seine Freude und Güte und Gnade. Sie wird dir frei dargeboten. Komm zu ihm und empfange es. Es ist ein wunderbares Geschenk von ihm. Und ich hoffe, dass du dieses wunderbare Geschenk von ihm auch annimmst, um von all diesem errettet zu werden. O Herr, unser Gott, wir danken dir für den Dienst, den wir aus deinem heiligen Wort empfangen durften. Vater, wir bitten, dass du uns hilfst, es zu verstehen, dass es tief in die Seele all der Menschen hier hineindringt. O Herr, dass es wie ein Same ist, der Frucht bringt, viel Frucht in unserem Leben, dass wir wirklich ein Volk sind, das nach dem Leben des Herrn Jesus Christus nachleben und so handeln und so denken und so sprechen. Hilf uns, daran treu zu sein. Dass wir auf dich blicken, wie du bist, nicht wie wir dich gerne sehen oder hätten. Himmlischer Vater, bitte gib auch da Überführung, dass du errettest heute Morgen. Das bitte ich in Jesu heiligen Namen. Amen.